herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin auf Radio X, 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Thema der heutigen Sendung: Warum marktwirtschaftliche Staaten Gewalt brauchen, nach außen wie nach innen, oder auch die Leistung des Krieges. Am Mikrofon heute Roman Wortreich, und ich begrüße hier im Studio ganz herzlich den Heinz Scholler, er ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Dann Frank Lammers, er studiert Politologie in Frankfurt, und Andreas Locke, er ist freier Publizist in Frankfurt. Was ist denn jetzt in letzter Zeit gelaufen? Das wissen alle, das war der Irakkrieg. Die USA haben ihn gewollt, sie haben ihn geführt und sie haben ihn erwartungsgemäß gewonnen. Die Europäer und hier vor allen Dingen die Friedensbewegung haben lamentiert, haben sich beschwert, das hätte nicht sein müssen, was ist denn zu beklagen? Unter anderem die Weltordnung, unter anderem hat sich wieder mal das Mittelkrieg in der Politik eingeschlichen, dürfte alles nicht sein. Sollte doch eigentlich, so war die Beschwerde, die große Ausnahme bleiben. Deshalb zunächst mal eine Frage an euch drei hier im Studio. Politik und Krieg. Sind das zwei verschiedene Sachen, oder andersrum gefragt, ist denn der Krieg die große Ausnahme in der Politik bei Staaten? Vielleicht Andreas, wenn du was?
Rein empirisch, wenn man das letzte Jahrhundert angeschaut hat, wird man sehen, es war ständig irgendwo immer Krieg. Große Staaten waren immer drin involviert, und die Vereinigten Staaten von Amerika haben ja gerade erklärt, dass das neue Jahrhundert, das neue Jahrtausend ein Jahrhundert des Aufräumkriegs von ihrer Seite her sein wird. Von daher, rein empirisch gesehen, ist ständig das Mittel Politik im Einsatz und ständig das Mittel Krieg als Mittel der Politik.
Ja, vielen Dank. Frank, wie siehst du das?
Ja, ich denke, man kann ja ins Jahrhundert zurückblicken oder aber auch auf die Leistungen eben dieses Krieges, und dann werden wir im zweiten Teil der Sendung spätestens nochmal sehr schön sehen, wie Krieg ein ausgezeichnetes Mittel der Politik eben ist und im abgelaufenen Fall gerade war, 1a passend.
Ja, vielen Dank. Heinz, wie siehst denn du das?
Krieg und Politik, das soll ein Gegensatz sein, der nicht zueinander passt. Da lachen ja die Hühner. Es sind doch jeder für sich, jeder Staat für sich, ist bei sich zu Hause ein Gewaltmonopol. Und die sollen sich untereinander bestens vertragen, das geht überhaupt nicht.
Gut, das waren also eindeutige Statements, das heißt, das müssen wir dann noch ein bisschen vertiefen. Krieg und Politik, die Sachen gehen wahrscheinlich dann doch zusammen. Heinz, du bist Mitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt und du bist in der Redaktion. Kannst du ein bisschen was über die Zeitschrift sagen, was die macht?
Ja, der Gegenstandpunkt ist eine politische Vierteljahreszeitschrift, der Ausrichtung nach links. Die nächste Ausgabe steht demnächst ins Haus, und zwar könnt ihr die ab Mittwoch, den 4. Juni in den Buchläden bekommen. Schwerpunkt dieser Neuausgabe des Gegenstandpunkts ist selbstverständlich der Irakkrieg. Das geht ja auch gar nicht anders. Leider Gottes, weil sie das wieder in der Welt angerichtet haben. Aber auch das Thema Agenda 2010, also die soziale Frage von heute und wie ein sozialdemokratischer Kanzler da ausmisten will. Auch dieses Thema wird nicht zu kurz kommen. Das also ab Mittwoch, den 4. Juni gibt's die neue Nummer vom Gegenstandpunkt. Dann hätte ich noch gerne auf was Zweites aufmerksam gemacht. Wir haben nämlich einen regelmäßigen politischen Diskussionstermin vom Gegenstandpunkt. So circa alle 14 Tage am Montag. Der nächste einschlägige Termin findet statt am Montag, den 2. Juni. Montag, 2. Juni. Beginn um 19.30 Uhr. Und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner-Straße 69.
Ja, vielen Dank, Heinz. Am 2. Juni also kann man sich mit dir auch nochmal live unterhalten. Tatsächlich Wilhelm-Leuchner-Straße, Hausnummer 69. Um 19 Uhr. Um 19.30 Uhr. Die nächste Sendung mit den Leuten hier wird auch über die Agenda 2010 gehen. Und dies in 14 Tagen am 9. Juni. So, bis wir jetzt aber wirklich einsteigen, nochmal ganz kurz Musik und dann befassen wir uns tatsächlich mit dem Thema nochmal. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Index, dem aktuellen Stadtmagazin, bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Heinz, wir haben uns eben ganz kurz unterhalten darüber, ob Krieg und Politik, ob das Gegensätze sind. Du hast ganz schnell gesagt, nee, sind sie nicht. Jetzt nochmal die vielleicht generelle Frage, Politik und Gewalt, sind das denn Gegensätze? Oder würdest du sagen, nee, die gehören auch irgendwie zusammen?
Das Letztere will ich sagen. Und das sage ja nicht nur ich allein, sondern auch die Befürworter von Politik, die sind zugleich Befürworter der Gewalt, nämlich wenn die Politik das Gewaltmonopol besitzt. Deswegen mein erster Hinweis soll darin bestehen, ein Gewaltmonopol erstmal im Inneren eines Staates, im Inneren einer Nation. Das ist entgegen so mancher befürwortenden Ideologien vom Nutzen eines Gewaltmonopols, tut sicher nichts Gemütliches. Da brauche ich mich jetzt fürs Erste noch gar nicht damit befassen, was im zivilen Leben einer solchen Nation, die unter einem solchen Gewaltmonopol steht, sich so alles abspielt, um was es da geht. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Erstmal der schiere Umstand. Im Inneren einer Nation ist die Gewalt monopolisiert, nämlich beim Staat. Der schiere Umstand, dass das so ist, ist ja wohl ein Hinweis darauf, in dem Laden, wo das der Fall ist, da kann es todsicher nicht übermäßig gemütlich zugehen. Gewalt ist scheint den Leuten in einem solchen Laden durchaus naheliegend. Und der Staat, also die oberste souveräne Regierungs- und Herrschaftsinstanz, die monopolisiert die Gewalt bei sich. Es gibt Leute, die meinen, wenn die Staatsgewalt die Gewalt bei sich monopolisiert, dann wäre die Gewalt weg. Nichts dümmer als das. Es heißt doch Gewaltmonopol. Also, der Staat im Inneren zieht alle Gewalt an sich, nimmt sie den Privatleuten, den Bürgern, ich kann auch sagen den Untertanen, damit weg und wird schon etwas anzufangen wissen mit diesem Monopol an Gewalt gegenüber seinen Leuten. Übrigens nur ein ganz kleiner Hinweis am Rande, der ist hier aber, glaube ich, zielführend. Wie eifersüchtig so ein Staat auf sein Gewaltmonopol aufpasst, wie schnell man ihn da in Anführungsstrichen reizen kann, muss man ja nur mal zurückdenken, ein paar Jahrzehnte, als es in Deutschland und in anderen Staaten vom gleichen Kaliber Raffler, also Leute von der Roten Armee-Fraktion, im Quantum von, was weiß ich, 20 oder 40 Leuten gegeben hat, was da an Herausforderung des Gewaltmonopols, in dem Falle namens Bundesrepublik Deutschland, los gewesen ist, wie dieses Gewaltmonopol die Existenz dieser sogenannten Terroristen aufgefasst hat, auf sich bezogen hat und welchen Aufwand an innerer Aufrüstung die Staatsstellen der Bundesrepublik Deutschland dann daraus bezogen haben.
Gut, Heinz, das war jetzt eine Ausnahmesituation. Im ganz normalen Alltag, leben wir da in der Zivilgesellschaft oder würdest du sagen, das ist doch, oder wie würdest du diese Zivilgesellschaft dann genauer charakterisieren?
Naja, das ist eben das Lustige. Die Zivilgesellschaft, also das ist so ein neumodischer Ehrenname für für diesen Laden. Die Zivilgesellschaft, die ist dann erstmal dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht der Staat ist, dass sie nicht die Gewalt hat, die beim Staat monopolisiert ist, und dass sie dann als Bürgergesellschaft, als Zivilgesellschaft gewissermaßen eine dauernde öffentliche Überprüfung, kritische Begutachtung des Gewaltgebrauchs vornimmt, den das tatsächliche Gewaltmonopol, vertreten durch die jeweils amtierende Regierung, vornimmt. Das Letztere ist vielleicht ein bisschen gewagt, dass die Leute, die von der Gewalt systematisch gerade ausgeschlossen sind, die Überprüfer, die Kritiker des regierenden Gewaltmonopols sein sollen. Das ist jedenfalls ihr Selbstbewusstsein. Aber erstmal nach der Seite hin ist Zivilgesellschaft, dieser moderne, beliebte Ausdruck, ja erstmal noch eine Bestätigung davon, dass Monopol von Gewalt, diese ganzen Polizisten, Justiz, Beamte, Knäste und was da alles so dazugehört, das liegt und steht zu Gebote der jeweils amtierenden Regierung samt den diversen Unterabteilungen von staatlicher Gewalt.
Der Staat, wenn er dann also mit seinem Gewaltapparat unterwegs ist, der macht das doch nicht einfach so, um seine Leute zu piesacken. Hat er dafür einen Grund?
Naja, selbstverständlich gibt es zivile Vorhaben. Ich nehme an, dass der Frank sich darüber im Einzelnen noch auslassen wird. Mit Piesacken als Zweck der Veranstaltung hat das Ganze natürlich nichts zu tun. Jeder Staat verwendet sein Gewaltmonopol, die Gewalt, die ihm zugefallen ist und über die er eifersüchtig wacht, als Mittel, um seine Herrschaftszwecke durchzusetzen. Worin die im Einzelnen bestehen, naja, da kennt die Menschheitsgeschichte so manche Variation. Was da früher alles gelaufen ist, braucht uns heutzutage ja nicht so sehr zu interessieren. Umso mehr das, was heutzutage läuft, und da mache ich jetzt bloß mal eine Andeutung in einem Wort, bei uns daheim, in der Bundesrepublik Deutschland, hat sich das Gewaltmonopol dem zivilen Zweck Wachstum, und zwar von Geld und Privateigentum, verschrieben.
So ähnlich will ich das auch sehen. Hier in der Gesellschaft möchte doch einfach jeder nur ein bisschen Geld verdienen, daran teilhaben. Brauchst dafür tatsächlich die Gewalt?
Sieht so aus. Sonst gäbe es doch gar nicht. Also im zivilen Leben eines modernen Staates, sagen wir mal von der Statur der Bundesrepublik Deutschland, da macht das Gewaltmonopol ja nun wirklich kein Geheimnis daraus, dass es ihm um die Förderung von Geld, von Wachstum, ich kann auch sagen, um die Akkumulation von Kapital geht, weil offensichtlich alles in dem Laden, was unterhalb der Ebene des Gewaltmonopols sich da drin noch abspielt, darauf zugeschnitten ist. Ich wollte mich jetzt mal vor allen Dingen noch verbreiten darüber, was das besagt für die Hauptfrage, die wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich für Krieg und Gewalt. Und da ist mein ganz primitiver Hinweis der: ein Laden, der bei sich zu Hause das Monopol der Gewalt beansprucht und behauptet und betätigt, der damit kommandiert, um was es bei ihm daheim gehen soll, der sich als das höchste Recht, das höchste Rechtsorgan in seinem Laden behauptet, so ein Ding, ein Gewaltmonopol, das trifft auf seinesgleichen. Das ist nicht allein auf der Welt. Und dann haben wir einen hübschen Widerspruch zu besichtigen. Eine Vielzahl von Gewaltmonopolisten. Da habe ich vorhin schon mal angedeutet, das kann ja nicht gut gehen, wenn die aufeinandertreffen. Naja, jeder Blick in die Entwicklungsgeschichte der modernen kapitalistischen Staatsgewalten, die sich global betätigen, jeder Blick auf die Entwicklungsgeschichte von diesen Gebilden lehrt einen sehr drastisch, dass zwei Gewaltmonopole gegeneinander aufgestellt, dass das eine Frage des sie messen aneinander ihre Gewalt darstellt. Zur Gründung der modernen Staaten gab es massig Kriege. Da ist es darum gegangen, wie weit reichen diese Staaten? Wo können sie ihre Grenzen aufpflanzen? Da ging es 100 Jahre lang, was weiß ich, zwischen Deutschland und Frankreich darum, wem gehört Elsass-Lothringen? Das ist noch gar nicht so lange her. Der letzte große dicke Weltkrieg, der um solche Sorten Fragen geführt worden ist, der ist jetzt gerade mal 50 oder 60 Jährchen rum. Und bitte sehr, es soll sich keiner täuschen, das Verschieben von Grenzen, das Auslöschen vorhandener Staaten und das Vergrößern des eigenen, das ist lange nicht unmodern geworden, lange nicht ausgestorben. Da brauche ich nur zu erinnern an einen Fall, wo die Bundesrepublik Deutschland sich die Deutsche Demokratische Republik einverleibt hat. Das heißt bekanntlich Wiedervereinigung, ist aber der Sache nach das Auslöschen eines immerhin 40 oder 45 Jahre lang ehrenhaft in der Staatenwelt herumwässernden zweiten deutschen Staats gewesen, dadurch, dass er in das kapitalistische Deutschland von dem geschluckt worden ist. Das hat sich im Jahre 90, 91 offensichtlich ein gewisser Saddam Hussein zum Vorbild genommen. Auch der wollte seine Wiedervereinigung damals durchführen und hat den Staat Kuwait, den er seit Jahr und Tag als die so und so vielte Provinz des Irak aufgefasst hat, hat ihn sich gewaltsam einverleibt. Und noch ein Hinweis darauf, dass das alles, wovon ich jetzt gerade rede, die Gewaltkonkurrenz von Gewaltmonopolisten, keineswegs der Vergangenheit angehört. Der vielleicht schlagendste Beleg dafür ist der sogenannte Zerfall von des früheren Jugoslawien. Das war immerhin ein gutes Jahrzehnt lang ein Staatsgründungskrieg, der sich gewaschen hatte. Wie weit reicht Kroatien, Bosnien, Serbien und so weiter und so zu? Diese Materie ist eine Frage von Krieg, von Gewalt. Da wird mal gewissermaßen geständig bei der Gründung von Staaten, was für eine blutige Angelegenheit das ist. Und bitte sehr, alle Staaten wachen sehr eifersüchtig über ihre Grenzen. Offensichtlich haben sie das nötig. Sie fühlen sich ständig bedroht, angegriffen und müssen sich verteidigen. Nur, wenn alle sich verteidigen müssen, das ist ein eigentümlicher Widerspruch. Wenn alle sich bloß verteidigen müssen, dann könnten sie gerade so gut das Kriegführen überhaupt bleiben lassen, wenn es ehrlich darum ginge. Die Wahrheit ist viel eher, dass alle sich verteidigen müssen. Das liegt wohl daran, dass Staaten untereinander allemal mit gewaltmäßiger Konkurrenz hantieren. Und bitte sehr, wenn ich gerade hochaktuell höre, dass Armeen, die jeder solcher Gewaltmonopol zu seinen Grundausstattungen zählt, wenn ich dann heutzutage höre, dass die aktuelle deutsche Armee die Grenzen Deutschlands am Hindukusch verteidigt, dann entnehme ich dem die Anspruchshaltung eines aufgeweckten, modernen Staates vom Schlage Bundesrepublik Deutschland. Dem geht es um die Verteidigung seiner Grenzen, und zwar sehr expansiv, nämlich dass er seine Militärgewalt, die er deswegen schon ein bisschen optimieren will, ausdehnt und erstreckt auf weiß Gott was für Gegenden in der Welt. Und das soll, wie die Friedensbewegung sich das vorstellt, das soll alles genauso gut auch ohne Krieg gehen können. Ein Quatsch.
Ja, jetzt haben wir eben gehört, Staaten haben ein kleines Problem damit, dass andere Staaten ungefähr genauso verfasst sind wie sie, nämlich ihre Leute mit Gewalt beherrschen. Vielleicht sollte man auch noch mal genauer betrachten, wofür Staaten diese Gewalt eben benutzen und gebrauchen. Frank, vielleicht.
Ja, das fiel ja gerade schon mal so ansatzweise. Eine Herrschaft für sich wäre einigermaßen eine Absurdität. Das hat zwar in der Feindbildpflege zwischen Staaten oft seinen Platz, dass die anderen böse herrschen, um böse zu herrschen. Aber in der Tat, darum geht es ja keinem Gewaltmonopol. Hierzulande und heute, wissen wir ja alle, ist es ja so, es geht um Marktwirtschaft. Das ist der Zweck eines modernen Gewaltmonopols. Und nachdem der Ostblock zusammengefaltet ist, ist es ja relativ ausnahmslos auch durchgesetzt. Marktwirtschaft heißt, im Innern dreht sich alles um Gelderwerb und Geldvermehrung. Sprich, der Staat legt in seinem Rechtsverhältnis, das er allen seinen Bürgern aufnötigt, alle auf das Privateigentum fest. Das heißt, Privateigentum heißt zunächst, dass jedes Gut, jedes Ding, das es in der Gesellschaft so gibt, der ausschließlichen Verfügung eines Eigentümers zugeordnet ist und dass der Ausschluss auch rechtmäßig absolut unbedingt gilt für alle anderen, sprich es herrscht für alle das, dass sie den Respekt vor dem Eigentum und der Freiheit der Verfügung der anderen zu leisten haben.
Das, kannst du das nochmal genauer erklären? Der Ausschluss aller anderen von der Sache. Wie findest du das vorzustellen? Was?
Ja, das wie vorzustellen ist es so, dass egal was einer braucht, sage ich jetzt mal, egal was einer seinem, wonach einem das Bedürfnis steht, wenn er es nicht als eigenes Eigentum besitzt, muss er zunächst mal ganz prinzipiell respektieren, dass es jemand anderem gehört und er und ihm das zunächst nicht zur Verfügung steht.
Man kann sich also nicht einfach nehmen.
Man kann sich nichts einfach nehmen, sondern es ist.
Bitte? Kaufen.
Ja, man muss es kaufen. Kaufen heißt, also mein Bedürfnis zählt erst für jemanden anders, wenn ich als zahlungskräftiger Nachfrager auftrete. Sprich, ich werde also mit den Bedürfnissen, die ich habe, ständig muss ich auf die Erpressung eingehen. Ich bekomme erst das, was ich will, was ich brauche, wenn ich dafür zahlen kann. Wenn ich ein fremdes Interesse an einem Dienst, am Geld von mir bedienen kann.
Ohne Moos nichts los.
Ohne Moos nichts los. Ja, ist dann die praktische. Also ist der Volksmund dazu. Der Witz und die Härte daran ist natürlich, wenn man vom alltäglichen Gebrauchsgegenstand ausgeht, erscheint das ja erstmal so, ja, ich habe doch Dinge, die will ich halt haben, die brauche ich, da soll doch keiner ran und ist es denn so schlimm? Der Witz und die Härte liegt natürlich daran, dass auch die sämtlichen Quellen des gesellschaftlichen Reichtums, die sind ebenso Privateigentum wie mein Fahrrad, die Stereoanlage und die berühmte Zahnbürste. Soll heißen, alles, was es für die Produktion des Lebensnotwendigen in der Gesellschaft überhaupt braucht, ist Privateigentum und das ist jedermann bekannt als, da gibt es eine Scheidung, in welche die haben tatsächlich Mittel und Quellen der Bereicherung in Produktionsmitteln, in Grund und Boden und es gibt die große Masse derer, die hat einfach sozusagen außer dem Angebot, sich zur Verfügung zu stellen für die Besitzer von Produktionsmitteln zum Beispiel, also hat sie nichts. Das ist sozusagen berühmt geworden, ist das unter der Opposition Lohnarbeit und Kapital. Sprich, die Masse der Leute, die nichts hat, als sich anzubieten, die ihre Arbeitskraft anbieten muss, hängt mit ihrem Lebensunterhalt dann von dem Interesse derer ab, die die Produktionsmittel haben, die sie, die etwas mit ihnen anfangen können. Mit anderen Worten, die Masse der Leute in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik ist mit allem, was sie braucht, was sie kann mit ihrem Lebensunterhalt, ist sie einfach ein abhängiger Diener eines fremden Interesses.
Wenn du von
das ist das, was der Heinzel schon angesprochen hat, als Wachstum, als Akkumulation von Kapital. Mein Dienst kann ich dann anbringen, wenn jemand anders damit ein Geschäft machen kann.
Wenn man es jetzt so ganz normal, also wenn ich es jetzt so ganz normal formuliere, du sprichst, wenn du von der Masse der Leute sprichst, sprichst du von Leuten wie uns, die wir arbeiten gehen, um Geld zu verdienen.
Genau. Also ich habe kein Haus, das ich, wo ich andere gegen Geld drin wohnen lassen kann, sondern ich zahle Miete.
Wir zahlen Miete,
weil jemand anders sein Geschäft damit macht, dass ich angewiesen bin
drauf. Wir kaufen uns die Brötchen, wir machen sie nicht selbst.
Ja. Und auch der sie macht, der macht sie ja nur, um sie zu verkaufen. Ja? Also von daher, ja, das sind Leute wie du und ich, alle eben, die nicht Aktien in der Hand haben, Fabriken, Grund und Boden habe ich schon erwähnt. Mhm. Ne? Das ist das, was früher mal den Begriff des Proletariats auch getragen hat, das ja angeblich verschwunden sein soll, obwohl ich das also zum Beispiel nicht in meinem Alltag nicht bemerke, dass es so verschwunden ist.
Ja, wir alle sind also abhängig davon, dass jemand uns Arbeit gibt und jemand uns anstellt. Und anstellen tut er uns nur,
wenn er sozusagen aus dem Nutzen, den wir ihm bringen können, ist, wenn über unsere Arbeitskraft er eine Ware produzieren kann, die ihm mehr Geld einbringt, als er ausgelegt hat, als er vorgeschossen hat. Wenn also quasi, wenn sich mit dem Dienst, den man ihm leistet, für ihn ein Geschäft machen lässt. Und wenn eben nicht, dann ist eben auch auf den Lebensunterhalt mit all dem, was da dran hängt, ist dann halt auch geschissen für die, die abhängig davon sind. Und die Wirkungen kann man sich natürlich anschauen an den Verarmungs- und Verelendungskarrieren in der Bundesrepublik und an einschlägigen Statistiken, die immer wieder sagen, jetzt hat man schon über 1 Million Obdachlose, weil der Teufelskreis, kein Job, keine Wohnung etc. pp. Das sind die Wirkungen der Abhängigkeit und zwar des ganz normalen Funktionierens dieses Verhältnisses und dieser Abhängigkeit und nicht etwa bloß Wirkungen, die deswegen zustande kämen, weil das Wachstum nicht ausreichend wäre oder weil es nicht funktioniert. Das ist da relativ wichtig zu betonen. Wolltest du jetzt noch was fragen?
Nee, ja, jetzt haben wir zunächst mal über das Verhältnis, dass ein Staat zu seinen Bürgern nach innen einnimmt, hast du jetzt eben ein bisschen gesprochen. Jetzt ist es so, Leute wollen Geld verdienen. Du würdest sagen, wahrscheinlich Leute müssen Geld verdienen. Ne? Sind also dann abhängig. Der Staat verpflichtet sie darauf, Geld zu verdienen.
Ja.
Wieso macht er das?
Der Punkt daran ist, das Ganze findet ja als eine allseitige Konkurrenz statt. Also erstens, ne, die eine Seite haben wir jetzt immer sehr betont, das ist quasi die Konkurrenz derer, die sich wechseln, also die mit ihrem Lebensunterhalt entweder erpresst werden oder die damit erpressen können. Und umgekehrt ist ja die Geschäftswelt, die damit am Laufen gehalten wird, befindet sich in Konkurrenz um Geldreichtum, um abstrakten Reichtum. Und damit sorgt dieser ganze Betrieb quasi für die Akkumulation von Kapital, für dieses berühmte Wachstum in der Marktwirtschaft. Und das ist das, worauf es dem Staat ankommt. er, der selber als Gewaltmonopolist kein Geschäftsmann darin ist, nicht sein kann, nach dem, was wir bisher gesagt haben, er bedient sich an den Ergebnissen der Marktwirtschaft, der Akkumulation in seinem Steueraufkommen, in seinem Kreditwesen. Er stattet seinen Haushalt für seine Dienste an diesem Getriebe aus, denn es braucht ja von Polizei, Justiz, Parlament, also das Repräsentationswesen, von Straßenbau, Schulung, Sozialstaat und Knästen, braucht jede Menge Voraussetzungen, auch die Unterhaltung des Zwangs, von dem der Heinzel eingängig gesprochen hat. Für all das braucht es staatliche Mittel, braucht es staatliche Aufwendungen, und die bezieht er aus dem Erfolg der Kapitalakkumulation in seinen Grenzen. Wenn man sich das so vor Augen führt, dann hat man natürlich einen gewissen Widerspruch auch an der Hand. Wenn der Staat seinen Zweck darin hat, das Wachstum des Kapitals zu befördern, weil er sich auch sozusagen zur Unterhaltung seines Apparats für den Dienst daran aus diesem Wachstum finanziert, dann endet natürlich auch alles das, was er für diese Marktwirtschaft tun kann, also auch die Marktwirtschaft, die seine Machtmittel bereitstellt, endet mit der Reichweite seiner Gewalt. Die Grenzen, die der Heinzel auch schon angesprochen hat, stehen zunächst mal dafür, dass dort sein Geltungsbereich, ergo dort sein Recht endet und damit eben auch die Schranke des Wachstums in der Welt ist, an dem er sich bedient. Ein Widerspruch ist das allein deswegen, weil wir haben gesagt, es geht um abstrakten Reichtum, es geht um Geldreichtum, für den alle sachlichen Formen immer nur Durchlaufstationen sind. Diese Sorte Reichtum verträgt sich überhaupt nicht mit einer Grenze. Die kennt sowas von sich aus gar nicht. Das Geschäft, das ich mit einheimischen Arbeitern, Waren, Rohstoffen, Vorprodukten machen kann, kann ich genauso gut mit allem anderen machen, was es jenseits der Grenze auf dem Territorium des anderen Staates halt gibt.
Staaten sind ja in der Welt auch unterwegs, um Handel und Wandel zu treiben. Das ist das, worauf du gerade ansprichst.
Ja, also weil...
Und wie würdest du das jetzt charakterisieren, wenn Staaten unterwegs sind und sich auf dem Weltmarkt betätigen? Natürlich mit der Idee, Geld zu verdienen. Ihr eigenes am besten.
Mit der Idee, Geld zu verdienen, ihr eigenes. Also der Punkt, der gerade angesprochen war, es gibt da die... die Akkumulation von Kapital, für die ist die Grenze zwar notwendige Bedingungen, die der Staat hat, die Gewalt, aber andererseits verträgt sie die gar nicht. Der ist der Staat natürlich, dem Widerspruch steht der Staat auch sehr aufgeschlossen gegenüber. Sprich, er möchte auch, dass sämtliche Reichtumsquellen auf anderen Territorien seinen Kapitalen offen stehen, und das hast du gerade schon gesagt, ja, nämlich seinen zur Mehrung seines Geldreichtums in seiner Währung, in seiner Denomination. Darauf kommt es ihnen an. Und der frühere Umgang mit dem Widerspruch, es gibt Quellen des Reichtums, lag ja darin zu sagen, man fährt halt hin, man schickt eine Kompanie und ein paar Pfaffen, erobert den Landstrich und hat unmittelbar den ökonomischen Zugriff auf das, was es da gibt. Und aus Gründen, die hier erstmal nicht weiter interessieren, wissen wir auch, wenn heute hier und da fallweise Grenzen verschoben werden, das ist nicht mehr das Mittel, wie man sozusagen das ökonomisch nutzbar macht, wie man ökonomisch tatsächlich seinen Standort voranbringt, sondern wolltest du was sagen? Die Auflösung des Widerspruchs geht so: die Staatsgewalt, die nebenan sitzt, mit dem Anspruch zu konfrontieren, dass man den Reichtum in dessen Landesgrenzen benutzen möchte, und zwar in Form von, man schließt Verträge. Sprich, aus diesem grundsätzlich negativen Verhältnis, meine Macht endet da, wo die eines anderen Souveräns anfängt, ergibt sich die Verlaufsform, dass man sich wechselseitig anerkennt, weil man das Gegenüber benutzen möchte, weil man die ökonomischen Mittel, die der auf seinem Territorium hat, für den eigenen nationalen Reichtum erschließen will.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wie du es referierst, gibt es ja zwei Punkte. Die eine Seite ist, du sagst, naja gut, alle Staaten, die wir jetzt so kennen, sind ja im Grunde genommen Staaten, die Marktwirtschaften betreiben und da rechnet man alles in Geld zusammen. Das ist die eine Seite. Ne? Man rechnet alles in Geld zusammen und dafür sind die Leute einerseits auch da, arbeiten, damit Unternehmer an ihnen Geld verdienen. Damit sie selber Geld verdienen können, müssen sie für Unternehmer arbeiten, die an ihnen Geld verdienen und das soll mehr werden. Der zweite Übergang, ich glaube, der ist wichtig, den mal nochmal explizit festzuhalten, heißt, in so einer Gesellschaft, wo es nur auf Geld und Wachstum von Geld ankommt, da ist man nicht sehr genügsam. Da ist es nicht so, naja, ein Staat hat einen Landstrich, dann hat er Leute und die arbeiten und naja, dann irgendwann langt's für die Leute. Da kommt es ja sowieso nicht drauf an. Es kommt ja darauf an, dass Unternehmer Geld, mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld machen. Wachstum. Wenn Wachstum ausbleibt, dann ist ja schon Stagnation, wenn nicht gar Krise da. Also das ist ja das Schlimmste. Und von dem Standpunkt aus, ne, so verstehe ich jetzt auch deine Analyse, von dem Standpunkt aus, es muss unbedingt immer mehr Geld geschaffen werden, und zwar in einer Nation. Da erscheint von diesem Zweck, dafür wird alles eingesetzt in der Nation, da erscheint eine Grenze, man kann gar nicht ins Ausland gehen, man kann nicht dort Bodenschätze, Land, Waren, Leute benutzen, richtig als eine Grenze des Geschäftemachens. Nur vom Standpunkt des Geschäftemachens, weil sonst könnte man ja sagen, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Aber Kapitalismus lässt offensichtlich, so deine Analyse, gar nicht zu, dass man so sehr selbstgenügsam mal sagt, na ja, dann reicht's eben in einem Land. So verstehe ich jetzt deine Rede. Trifft ungefähr, ja?
Trifft sehr gut, weil das ist in der Tat der springende Punkt, der heißt, wenn es um die Vermehrung von Geld geht, dann kann es ja überhaupt kein anderes Unterscheidungskriterium geben, als das von Geld zu mehr Geld. Sonst macht das für sich keinen Sinn. Und dass es auf den sachlichen Reichtum nicht ankommt, ergibt sich schon aus dem, was du auch gerade nochmal zusammengefasst hast. Nein, die Leute verdienen überhaupt nur etwas, wenn sie zum Mittel der Geldvermehrung für andere werden. Und umgekehrt weiß jeder, und manchmal werden zu Weihnachten die Belege der Butterberge und Milchseen der EU herangeführt. Es ist doch auch so, dass der sachliche Reichtum, die Waren, die stoffliche Seite der Waren, dem Geldreichtum immer auch geopfert wird und über die Klinge springt, wenn sich eben was nicht machen lässt, aus Geld mehr Geld. Und das kennt natürlich in sich tatsächlich überhaupt kein Ende, sondern ist eine absolut maßlose Bewegung.
Achso, das mit der maßlosen Bewegung kann ich zum Beispiel derzeit daran erkennen, dass man sagt, es gibt zu viel. Es gibt zu viel Autos, es gibt zu viel Maschinen, es gibt zu viel Waren in den Kaufhäusern, die können nicht genügend verkauft werden. Und wenn es nicht verkauft werden kann, wenn davon ein Unternehmer nicht reicher werden kann, als er vorher war, dann muss man sogar die Produktion einstellen. Das ist eigentlich das Widersinnige in der Welt, in der wir leben. Ne? Aber auswärts ist man interessiert, alle Reichtumsquellen zu erschließen, eben für diese Unternehmerinteressen, für das Unternehmerbereichern, dass alles sich dann ja im Bruttosozialprodukt zusammenrechnet, in D-Mark früher, heute in Euro ganz genau und aufgeführt wird. Und wenn das geringer wird, dann sehen Staaten sich selber schon quasi an dem Rand dessen, was sie überhaupt wollen, Vermögen, und es ist dann ein Verlust, wenn es nicht immer mehr wird.
Was das für Auswirkungen hat und wie das im Einzelnen läuft, dazu kommen wir dann gleich nochmal dazu. Ja, jetzt haben wir eben ein bisschen uns darüber unterhalten, wie das so abgeht, wenn Staaten auf dem Weltmarkt unterwegs sind. Und sie sind tatsächlich auch im Augenblick auf dem Weltmarkt unterwegs. Was kann man denn da beobachten? Was würdest du denn sagen? Wie geht sowas aus? Was ist das Ergebnis davon?
Ja, das Ergebnis... Was ist das Ergebnis davon? Was man im Moment natürlich sehen kann, ist, wenn es jeder Nation um ihre Währung geht, um ihr Geld, um ihren Geldreichtum und damit ihre Macht, dann kann man im Moment ja begutachten, dass es 4-5 Währungen gibt, die man kennt, die von denen man weiß, dass sie Geldreichtum überall auf der Welt darstellen. Und die Währung aber von Papua-Neuguinea kennt man nur, wenn man da im Urlaub war, obwohl auch da irgendwie eine Form von Marktwirtschaft herrscht.
Willst du sagen, dass das grundlegend immer so sein muss, oder willst du sagen, da hat jemand schlecht gewirtschaftet?
Guter Punkt. Nein, das hat insofern mit schlechtem Wirtschaften nichts zu tun, als in einer oder mit Fehlern beim Wirtschaften, sag ich mal, hat sowas nichts zu tun. Dieser grenzüberschreitende Handel, der findet ja statt als ein Wettbewerb. Der berühmte globale ist es inzwischen. Und auch da steht ja fest, wenn das Kapital in einem Land sozusagen vom Auswärtigen nieder konkurriert wird, denn es findet ja nur als Konkurrenz statt, sprich es nicht den Reichtum an sich zieht, die Zahlungsfähigkeit auf sich zieht, dann verliert natürlich, fließt aus diesem Land Reichtum ab. Es verliert. In einer Konkurrenz kann nur eine Seite gewinnen und die andere verliert dazu spiegelbildlich. Von daher ist es einfach notwendig, dass beim freien Handel und Wandel auf der ganzen Welt verschiedene Nationen einfach dann auf die, der Großteil der Nationen auf die Verliererseite gerät und abschifft gegen die Nationen, deren Heimat wirklich die Basis für Kapitalakkumulation ist.
Ja, wenn ich das nochmal erläutern kann. Kapitalakkumulation, das hört sich vielleicht für manchen abstrakt an. Wenn man sich so vorstellt, was darf keinesfalls geschehen? Was sagt jeder Kommentator, jeder Politiker, wenn er darüber spricht, was geschehen muss und keinesfalls darf? Dann heißt es immer, also wir als Nation, wir dürfen auf jeden Fall, wenn grenzüberschreitend Geschäft gemacht wird, wenn Handel und Wandel grenzüberschreitend ist, dann dürfen wir nicht unsere Stellung schwächen. Unsere Stellung darf nicht geringer werden in der Weltwirtschaft. Wir dürfen keinen Abstieg hinnehmen. Und das ist im Grunde genommen immer vom Negativen her der Punkt, an dem man bemerken kann, es geht also um die Maximierung eines nationalen Nutzens auf Kosten anderer. Sonst gäbe es ja nicht die Gefahr des Abstiegs. Oder umgekehrt, man kann auch so sagen, wenn man diese Gefahr vermeiden will, was ist denn dann der positive Zweck von all diesen, die sich daran beteiligen? Dann ist der Zweck, dass man das, was in anderen Nationen da ist, deren Nationalreichtum enteignet, damit die eigene Nation reicher wird. Enteignung nicht einfach, indem man hingeht und klaut. Die Zeiten sind seit Cortés oder den Spaniern oder sonst wie, vielleicht auch noch einigen anderen Dingen etwas außer Mode gekommen. Aber es geht doch immer noch darum, um nationale Bereicherung des einen Staats auf Kosten des anderen. Das kann man ja auch an jeder Handelsbilanz sehen. Ich weiß, nicht jeder beschäftigt sich mit sowas, aber so viel ist doch klar. Die Frage, haben wir mehr exportiert als die anderen, dann müssen die uns doch auch bezahlen in irgendwas Wertmäßigen, was uns reicher macht. Das kann nicht für beide aufgehen. Nicht alle können mehr exportieren als importieren. Das kann nicht sein. Irgendwer wird dann auch tatsächlich die anderen aus dem Feld schlagen als Nation.
Dazu führen, dass alle reich werden.
So wollte ich es betont haben. Ich wollte darauf hinweisen, ich wollte auch den Bogen schlagen zu unserem Thema. Ich wollte sagen, allein schon die Seite, dass es Verlust geben muss, dass es Verlierer geben muss, deutet darauf hin, wir leben nicht in einer Welt, und das ist schon ein bisschen seltsam, wo der Fleiß, sagen wir mal, von Leuten, die gelbe oder schwarze oder braune Haut haben, sich mit dem Fleiß derer, die weiße Haut haben, zusammenschließt. Ganz im Gegenteil. Wir leben in einer Welt, wo es heißt, hoffentlich sind die da unten, die da drüben in anderen Staaten nicht zu fleißig. Das Was die an Fleiß für ihre Unternehmer abliefern, daraus machen deren Unternehmer mehr Geschäft als unsere Unternehmer. Das kann nicht sein. So werden mit einmal, statt dass alle von den in der Zwischenzeit ja sehr schön entwickelten Produktionskräften und so weiter in gesicherten Verhältnissen leben, so werden die Leute gar nicht in gesicherte Verhältnisse gesetzt, sondern, das setze ich schon ins Verhältnis zu Gewalt, ist es doch erstmal so, schauen wir uns um auf der Welt, ganz Afrika, dort gibt es jede Menge Hunger, Hungertote. Es gibt auf der Welt überall Reichtumsüberschüsse, Nahrungsmittelüberschüsse. Es gibt zu viele Arzneimittel und. Und gleichzeitig jede Menge Verhungernde. Und warum muss das so sein? Ja, das sind Verliererstaaten. Weil die Gewinnerstaaten sagen, bei ihnen sei das Geschäft am besten gelaufen. Das ist auch schon Gewalt. Das ist die Gewalt der Bereicherung der einen Sorte Nationen auf Kosten der anderen. Und worauf die Rede jetzt auch von Frank ging, das ist nicht ein Gerechtigkeitsproblem der Sorte, die sollten sich mal ein bisschen einigen, sondern wenn Staaten Marktwirtschaft betreiben und sagen, mit Marktwirtschaft vergrößern wir den Geldreichtum im Inneren, darauf kommt es an, dann kommt es auch darauf an, diesen Geldreichtum mit den Quellen im Ausland zu vergrößern auf deren Kosten, dann ist in so einem System das Schädigen von anderen immer mit drin. Dann ist das Schädigen sogar eine Sache, die sich jeder Staat zum Zweck setzt. Andere nicht so gut dastehen zu lassen, gehört zu unserer kapitalistischen Welt ganz einfach dazu. Das heißt aus meiner Sicht, dass man diese Welt ablehnen soll. Nicht, das ist eben so. Nicht, dass wir uns hier missverstehen. Eine solche Welt sollte man grundsätzlich anders umgestalten, auf den Kopf stellen. Deren Gesetze sollte man nicht als naturgegeben hinnehmen. Ich will nur diese Gesetze, die hierzulande herrschen, einmal erläutert haben und will darauf hinweisen, Leute, es ist kein Zufall, dass Afrika und Asien und Lateinamerika und so weiter, dass dort die Leute mit ihren durchaus vorhandenen Lebensbedingungen hungern und umkommen und sonst wie, das ist Konsequenz der internationalen Konkurrenz.
Jetzt will ich kurz mal eine Zwischenfrage stellen. Würdest du, du sagst, der Weltmarkt führt dazu, dass die Großzahl der Staaten dabei schlecht wegkommt, arm wird. Das liegt daran, dass ein paar wenige Staaten beim Geldverdienen sehr gut dastehen und eben die anderen Staaten ausbeuten. Würdest du sowas sagen wie, da beteiligen so Leute wie wir beteiligen uns daran? Würdest du sagen, dass der Satz stimmt, oder würdest du sagen...
Ja, das ist, weißt du, das gibt es ja sehr häufig. Wir profitieren von der Ausbeutung der dritten Welt. Gut, wer ist mit wir gemeint? Ist mit wir gemeint Nestlé? Garantiert. Die gewinnen an der Ausbeutung der dritten Welt.
Kraft müssen wir jetzt wahrscheinlich auch noch nennen.
Oh ja, ich will keine Firmen in den Vordergrund drängen. Ja,
man kann wahrscheinlich auch Zigarettenmarken nennen, die sind auch beteiligt.
Völlig wurscht. Der Punkt heißt, das war ja der Hinweis vorhin in unserer Diskussion, hierzulande kannst du überhaupt nur dann arbeiten, dein Geld verdienen, Miete zahlen, wenn du dich für Unternehmer nützlich machen kannst. Die profitieren bestimmt vom grenzüberschreitenden Handel. Du selber bist nicht daran derjenige, der sagen kann, ach, ich bestimme jetzt mal über das Elend der armen Kerle in Afrika. Wenn es so wäre, machen wir einfach mal einen Test, weißt du, um deinen Gedanken aufzugreifen. Wenn ich sagen könnte, ich will, dass es denen besser geht, kann ich oder du oder einer von uns hier am Tisch oder einer von den Hörern draußen eigentlich beschließen, denen soll es schlechter gehen? Das, was denen als schlechter gehen, Elend und so weiter angetan wird, ist das Werk von Herrschaft, ihrer eigenen und auswärtiger Herrschaft. Und diese eigene und die auswärtige Herrschaft haben einen sehr gleichen Zweck. Jeweils in jedem Land wollen sie, dass ihre Unternehmer reicher werden. Das klappt manchmal mehr, das klappt manchmal weniger. Sie alle behandeln Ihre eigenen Leute als Mittel für solche Bereicherung in Kapitalform heutzutage. Das ist üblich. Und damit ruinieren Sie die Leute in Afrika und Sie nehmen die Leute hier mit Stress und sonst was auch heran. Und das alles zu der schönen Konsequenz, dass alle die Leute, die arbeiten müssen, nicht gerade diejenigen sind, denen es gut geht, sondern das sind in unterschiedlichem Maße Opfer und Mittel von einer solch verrückten und sehr schädlichen Reichtumsvermehrung in Geldform.
Wenn man sich das jetzt so anhört, wie du den Weltmarkt beschreibst, dann ist doch ja genau, dann ist es doch eigentlich fast ein kleines Wunder, dass die Staaten sich nicht dauernd ständig gegenseitig überfallen. Also mindestens die Verlierer hätten allen Grund dazu, sofort loszumarschieren. Möglicherweise haben die nicht die Mittel dazu. Umgekehrt, die Gewinner hätten doch allen Grund, da noch ein bisschen mehr Druck auszuüben.
Also den Gedanken mal am Anfangspunkt genommen. Der eigentliche Gedanke heißt ja, man zwingt anderen Staaten auf, dass sie benutzbar sein sollen. Das machen erstmal souveräne Herrschaften in jedem Staat und sagen, ich will an dir verdienen, am anderen Staat. Das ist erst einmal die Frage nicht, ich erobere dich. Das ist seit 120 Jahren als Kolonialismus nicht mehr der Weg der Wahl, ne? Sondern erst einmal heutzutage sagen die Staaten etwas ganz anderes und das ist eigentlich zu durchdenken. Die sagen, ich will schon, dass in dieser oder jener Gegend dieser Staat dort selber herrscht, Ordnung hält. Aber ich will, dass der Nutzen aus dem, was dieser Staat dort an staatlicher Ordnung aufrechterhält, möglichst einseitig so benutzt wird, dass meine Unternehmer dort positive Bilanzen schreiben können, gute Geschäfte machen. Weißt du, billig einkaufen im Ausland, dort viel verkaufen und damit die nationalen Quellen des Reichtums im eigenen Lande füllen. Das ist doch die Vorstellung von Außenhandelspolitikern.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Index auf Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name Roman Wortreich. Mit mir hier im Studio Frank Lamers, er studiert Politologie, Andreas Locke, freier Publizist und Heinz Scholler, Mitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wir unterhalten uns im Augenblick darüber, inwieweit kapitalistisch oder sagen wir marktwirtschaftlich, das ist ja dasselbe, verfasste Staaten Gewalt brauchen nach innen wie nach außen und haben uns eben ein bisschen dazu vorgearbeitet, dass der Weltmarkt eigentlich dazu da ist, dass Staaten versuchen, gegeneinander, aneinander zu verdienen. Dabei, das haben wir jetzt eben herausgefunden, gibt es Gewinner und Verlierer. Wieso lassen die Verlierer das mit sich machen? Wieso machen die Gewinner das, mit welchen Mitteln machen die das?
Weißt du, die Frage, warum lassen die das mit sich machen, kann man natürlich nach verschiedenen Seiten beantworten. Du kannst einerseits sagen, es gibt eigentlich heutzutage nur noch Staaten, die auf ein einziges Mittel setzen. Sie wollen aus dem Volk und den Leuten und dem Land, das sie beherrschen, egal ob sie Argentinien oder Uruguay heißen oder USA und Deutschland, eins machen, Überschüsse in Kapitalform. Sie rechnen das, was ihre Unternehmer zusammen als Kapital verdienen, als ihren Nationalreichtum. Das ist eigentlich das, was sie als Nationalreichtum überhaupt nur anerkennen. Und wenn dieser Nationalreichtum nicht zustande kommt, dann lassen sie auch ihre Leute vor die Alternative gestellt. So gut wie bisher, und das war nicht sonderlich gut, können es zukünftig nicht weitergehen. Es geht ja um Kapitalreichtum und in Argentinien oder sonst wie kannst du ja sehen, dann geht sogar tatsächlich das ganze Wirtschaftsleben den Bach runter, als ruiniert ist. Warum lassen die das miteinander machen, war ja eigentlich dein Punkt. Ja, der Punkt heißt, jeder von diesen Staaten kalkuliert damit, er kann in so eine Situation kommen. Darum denkt auch jeder Staat, da muss ich Vorkehrungen treffen. Und zwar nicht einfach wirtschaftlicher Art, sondern schaut euch auf der Welt um, es gibt keinen von diesen Staaten, der nicht einen Verteidigungs- oder Kriegsminister hat, der nicht von dem, was er verdient, Geld dafür abzweigt, dass er Tötungsmittel aufstellt, dass er junge Leute zu den Waffen ruft, dass er ein stehendes Heer unterhält und alles offensichtlich mit der Überlegung, der Gegensatz, das Umgehen auf dieser Welt in der Konkurrenz der Staaten kann dazu führen, dass es einmal notwendig wird, ja, es ist sogar davon auszugehen, dass es notwendig wird, dass man sich selber verteidigt, nämlich sagt, ich zwinge andere Staaten, mir zu Dienste zu sein, mir Bedingungen einzuräumen, die nützlich erscheinen, oder ich verteidige mich dagegen, dass andere Staaten mir Bedingungen aufzwingen. Jetzt ist das nicht so, dass ein Staat über die Grenze marschiert und sagt, gib mir eine Milchquote. Hey, ich will bei dir Steaks verkaufen, Autos oder sonst wie. So einfach ist es ja nicht. Aber man braucht es sich nur so überlegen. Wenn gefordert ist, ein marktwirtschaftlicher Staat braucht Quellen außerhalb. Wir brauchen Erdöl, wir brauchen dies, wir brauchen das außerhalb der Grenzen Deutschlands. So reden unsere Politiker. Wir brauchen für unsere Unternehmerschaft gute Wachstumsbedingungen in anderen Staaten. Worauf muss dann jeder von diesen Staaten achten? Er muss darauf achten, dass die anderen Staaten dauerhaft ihm in ihrem Regieren Bedingungen zur Verfügung stellen, die für sehr einseitigen, nämlich auswärtigen Erfolg nützlich sind. Und damit kalkuliert offensichtlich jeder Staat. Die Erfolgreichen nehmen sich sogar vor, weltweit zu prüfen, ob andere souveräne Mächte in jeder Hinsicht und zuverlässig und dauerhaft Respekt davor haben, dass sie sagen, wir beherrschen den Erdball. Das ist zusammengeschlossen in Staaten wie der NATO. Überlegt einmal, nicht jeder hat solche Dokumente immer vor Augen, aber in der NATO-Doktrin steht drin, die Sicherung von Rohstoffquellen, die Sicherung von sicherem Zugang, die Sicherung von Handelsrouten, all das ist selbstverständlich auch eine Aufgabe, die mit Waffengewalt herzustellen ist, wenn irgendein Staat sich herausnimmt, Bedingungen aus seinem Staatshandeln neu zu setzen, die nicht mehr passen zu dem, was die mächtigsten, erfolgreichsten, größten kapitalistischen Staaten sich so vorstellen.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würdest du sagen, am Ende von einer Handelsbeziehung kann ein Krieg stehen. Aber zunächst mal ist es doch so, dass Staaten sich mit Verträgen organisieren, also dass sie untereinander internationale Verträge schließen, bilaterale Verträge, sich in der Weltgemeinschaft organisieren, in einem Völkerrecht oder so. Mhm. Ist das nicht sozusagen, sind sie nicht dann dabei, friedlich ihr Miteinander zu organisieren?
Das friedliche Umgehen von Staaten miteinander geht doch immer so. Einerseits, sie müssen feststellen, an ihrer Grenze sind sie zu Ende. Manch ein Staat findet das schon ziemlich unerträglich. Darum gibt es sehr viele Staaten, die Ansprüche auf Gegenden und Volksteile von anderen Staaten erheben. Zweitens, wenn sie denn zu dem Ergebnis kommen, ich muss anerkennen, dass der andere irgendwie ja auch für sein Land der Regierende ist, dann geht es darum, auszuloten, wenn ich dich anerkenne, welche Bedingungen räumst du mir ein? Und wenn ich dir etwas einräume, was folgt daraus? Was kann ich daran benutzen? Jetzt wird dieses ganze Anerkennen doch nur dafür gemacht, und daran gemessen, hat es den einseitigen nationalen Nutzen. Darum sind auch Verträge etwas sehr Wackeliges in internationaler Hinsicht. Verträge, in internationaler Hinsicht sind ja nicht etwas wie nach innen, wo man sagen kann, da gehe ich vor Gericht. Sie haben sich nicht daran gehalten, was wir vereinbart haben. Hier sind ja im Grunde genommen zwei höchste Richter, zwei höchste Gewalten, zwei höchste Gewalthaber, Staaten eben. Diejenigen, die entscheiden, ist das überhaupt ein Vertrag? Will ich den noch einhalten? Darum wird ständig darum gerungen und gestritten, ist das überhaupt noch Gegenstand dessen, was wir vereinbart haben? Ich will das anders sehen. Hab ich es noch nötig, so kann man sich's auch klar machen, hab ich noch nötig, das Zugeständnis, das ich gestern gemacht habe, dem heute zu geben? Darum ist es auch gar nicht so, vielleicht ist das missverständlich, wenn man denkt, nur Staaten, die nicht so großen Erfolg haben, würden drauf gucken und so etwas korrigierend auf ihre Waffen schauen und sagen, da könnte ich doch mal, wenn ich nicht großen Erfolg habe, drauf dringen, man müsste mir nur bessere Bedingungen einräumen. Nein, es ist gerade umgekehrt. Die erfolgreichsten Staaten auf der Welt sind es doch, die so unangenehm anspruchsvoll sind, die darauf hinweisen, die Bedingungen von gestern haben uns, den Erfolgreichen, so viel Reichtum eingebracht, dass wir schon nicht mehr darauf gucken müssen, die Bedingungen von gestern denen noch zu gewähren. Die sagen, heute verlangen wir etwas ganz anderes. Wir verlangen nicht nur diese oder jene Handelsbeziehung, sondern wir verlangen von Staaten, die auf diesem Globus existieren, etwas ganz Grundsätzliches. Regieren, so wie es uns gefällt, und zwar dauerhaft und ausgerichtet auf die Interessen, die wir setzen. Das heißt dann strategisch. Das heißt, wir trennen uns von dem unmittelbaren Kriterium des, will ich hier eine Maschine verkaufen, soll ich hier meinen Unternehmern einen Markt öffnen, sondern es ist, schauen wir nur auf die Konflikte der letzten Zeit, die Frage, wir als erfolgreichste marktwirtschaftliche Staaten, Amerika allen voran, bestehen darauf, dass nur noch Regieren im pro-amerikanischen Sinn oder im pro-westlichen Sinn möglich ist. Und eine solche Denkweise haben übrigens unsere europäischen Staaten allemal. Überall auf der Welt fühlen sie sich zuständig zu prüfen, ob dauerhaft das Regieren so eingerichtet ist, wie es ihnen passt.
Du hast es eben schon ein bisschen gemacht. Der Blick auf die Welt zeigt doch, dass es im Augenblick, wenn man so guckt, eine ganz große Macht gibt, die wirtschaftlich erfolgreich ist und die auch militärisch überall auf der Welt präsent ist. Das sind die USA, die tatsächlich so gut wie in jedem Flecken der Erde Soldaten geschickt haben, um, wie du sagst, an den Regierungen Bedingungen aufzuzwingen. Kannst du noch mal ein bisschen präzisieren, wie benutzt jetzt Amerika sein Militär? Es marschiert ja nicht gleich überall ein auf der Welt.
Nein, zwar kann man sagen, in den letzten 100, 120 Jahren hat es wohl kein Jahr gegeben, in dem nicht irgendwo auf der Welt Krieg war, in dem diese wunderbar als immer beste Herrschaftsform überhaupt verschriene marktwirtschaftliche sich nicht immer wieder dazu herausgefordert sah, ihre Konflikte auszutragen. Es gab nicht nur Hunger, sondern es gibt auch jede Menge Gewalt und Gewaltopfer, immerzu, überall. Und jetzt kommen die Stärksten und die haben es häufig gar nicht nötig, einfach hinzugehen, so wie früher, und zu sagen, hey Japan, eure Grenzen sind geschlossen. Ne? 1850, 60. Ne? Damals hat man Kanonenboote geschickt und hat gesagt, öffnet die Grenzen, sonst beschießen wir eure Hafenstadt. Ne? Das sind Kriege, wie man sie aus dem Geschichtsbuch kennt, gegen Japan und Opiumkriege gegen China und so weiter. Sowas ist ja heute alles out. Heutzutage ist es so, wir beaufsichtigen jeden Staat nach 1945 in einem Bündnis. Jeder Staat auf der Welt muss damit rechnen, dass der stärkste Gewinner des Zweiten Weltkrieges, die Vereinigten Staaten von Amerika, sich mit allen anderen sehr starken kapitalistischen Mächten verbündet haben, zu einer Kriegsallianz. Und jeder muss damit rechnen, dass wenn er regiert, so wie es nicht passt, dass dann auch Gewalt angedroht wird.
Du würdest also sagen, die Androhung von Gewalt, das heißt ja die Androhung von Krieg, das ist das Mittel in der Politik, zum Beispiel der Vereinigten Staaten, aber eben auch Europa mehr oder weniger?
Das kann man ja vielleicht nochmal verdeutlichen an der Frage auch nach dem Vertrag. Nochmal den Gedanken aufnehmen, den der Andreas gesagt hat. Da fällt doch ein Unterschied auf zum Vertrag im Inneren. Da ist es ja so, was da in dem Richter sitzt, das ist ja die Staatsgewalt, die tatsächlich über beiden Vertragsparteien steht. Ja? Der sind sie verpflichtet, der sind sie unterworfen und der Richtspruch gilt halt, weil die Staatsgewalt ist halt, vorhin hat es der Heinzel erläutert, der Gewaltmonopolist, der setzt es halt nach seinem Recht durch. Wenn wir in Andreas' Formulierung zwei höchste Richter, Gewalthaber, vor uns haben, dann ist es ja so, darüber gibt es keinen, der entscheidet, der beide unterworfen hätte. Sprich, die verlässliche Ausrichtung der anderen Seite kann also nur dann, also die Verpflichtung der anderen Seite auf das, was man im Vertrag von ihr will und was man überhaupt von ihr will, kann natürlich nur so weit gelingen, wie man selber glaubwürdig abschreckungshaft Gewalt innehat und mit ihr sozusagen permanent droht. Ein Vertrag ist immer der Ausdruck davon, dass es ja zwei gegensätzliche Interessen gibt, die sich irgendwie wechselseitig was abluchsen wollen. Und wenn keine Gewalt drüber existiert, die sie zur Verpflichtung einhält, na dann ist es wohl so, dass die beiden Parteien mit dem, was sie an Gewalt, die sie sich präventiv zulegen für ihr Geschäft, sozusagen als Drohung in den Raum stellen können, dass sie so überhaupt in dieses Vertragsverhältnis gehen und seine Resultate daran auch weiter, wie soll ich sagen, die Resultate daran entwickeln und begutachten und sozusagen sich also so mit dieser gegenseitigen Drohung permanent auf das verpflichten, was sie wollen.
Drohung als Mittel der Politik schließt dann am Ende auch den Krieg, wenn man damit gedroht hat, ein.
Zu der Vertragsanfrage. Plus zur Ergänzung, das hat ja wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Die USA haben vor relativ kurzer Zeit ein Vertragswerk einseitig gekündigt. Das war 30 Jahre lang sauwichtig und hat immerhin zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion was sehr Ausschlaggebendes betroffen. Nämlich, da ging es um die strategischen Atomraketen, die man aufeinander richten darf, respektive nicht richten darf. Das war damals dieses Vertragswerk von Anno 70 oder so etwas in der Gegend, wo die USA und die Sowjetunion übereingekommen sind, sich keine Raketenabwehrwaffen zuzulegen. Die USA haben 30 Jahre später es nicht länger für nötig befunden, diesen seinerzeit saumäßig wichtigen und ausschlaggebenden Vertrag, da ging es ja immerhin um die letzten Waffen, so ungefähr, aufrechtzuerhalten. Naja, man weiß ja, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Die Sowjetunion hat irgendwann einmal aufgegeben, hat sich weggeschmissen. Das Resultat war dann, dass in dem nachfolgenden Russland samt den einschlägigen anderen staatlichen Abkömmlingen der ehemaligen Sowjetunion mit Einführung der Marktwirtschaft erstmal ein riesiger Staatsverfall stattgefunden hat. In einem Ausmaß, der allen Ernstes die Befähigung von Russland, seine Rüstung und selbst seine atomare Rüstung aufrechtzuerhalten, beeinträchtigt hat. Also das Kräfteverhältnis hatte sich drastisch zugunsten der USA und zu Ungunsten ihres damaligen Systemfeindes Sowjetunion und heutzutage marktwirtschaftlich gewendeten Partners Russland gekehrt. Schon kommt die USA daher, will sich Abwehrwaffen gegen ballistische Raketen anderer Herrscher zulegen, hält das Kräfteverhältnis zwischen den Staaten mittlerweile für so eindeutig zu ihren Gunsten geklärt, selbst gegenüber der anderen Atommacht Russland, dass sie kalt lächelnd die Vertragsbeziehung von neulich einseitig kündigt und gestützt auf die mittlerweile eingetretene und eindeutige Veränderung des Kräfteverhältnisses auf allen Ebenen zugunsten der USA, geht das dann auch durch. Dass ein entsprechend anderes Beispiel, was aber eine ganz andere Presse hat, ist der Staat Nordkorea. Neulich tritt er aus dem Nicht-Weiter-Verbreitungsvertrag für Kernwaffen aus. Non-Proliferation Treaty für die Fachleute. Also ein Vertrag, in dem alle möglichen Nicht-Kernwaffenmächte unterschreiben, dass sie nicht nach Kernwaffen streben und dass sie auch einen Handel unterlassen, der nicht berechtigte Staaten in den Besitz von kernwaffentauglichem Zeug geraten lassen könnte. Nordkorea hat zur Kenntnis genommen, dass seit einiger Zeit die USA diesen Staat Nordkorea auf die von den USA sogenannte Achse des Bösen draufgesetzt haben. Und wie man seit dem Krieg gegen Saddam Hussein weiß, ist das eine Kriegsansage der USA. Diese Kriegsansage der USA, auch an Nordkorea, hat Nordkorea mit der, wenn man es mal nicht gleich voreingenommen sieht, gewissermaßen nachvollziehbaren Reaktion beantwortet. Dann muss es bestrebt sein, in den Besitz von Waffen zu kommen, mit denen es sich gegen die USA verteidigen kann. Mindestens in dem Sinne, dass es selber als Korea über Waffen verfügt, die die USA beeindrucken und eventuell den Kriegswillen der USA relativieren. Aber was war die weltöffentliche Reaktion auf den Austritt Nordkoreas aus dem Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen? Ja, die Koreaner sind von allen Seiten beschimpft worden, gewissermaßen fast schon in Richtung auf, da sieht man es wieder, eigentlich der letzte Beweis dafür, dass Nordkorea eine Entwaffnung bis hin zu einem Krieg gegen Nordkorea verdient hat und sonst nichts. Daraus lernen wir, Verträge mögen im modernen internationalen zwischenstaatlichen Verkehr eine wichtige Rolle spielen, mögen sehr weit verbreitet sein, aber an solchen Fällen, wie ich sie gerade noch einmal aufgezählt habe, wird sowas von quasi absurd oberdeutlich, dass die ganzen Vertragsbeziehungen von Staaten gewissermaßen nur widerspiegeln, was jenseits der Vertragswerke zwischen den Staaten diese Staaten in puncto Kräfteverhältnis untereinander zu Wege gebracht haben, sich angetan haben, von anderen haben hinnehmen müssen. Also wie sehr sich die einen Staaten auf Kosten anderer Staaten ökonomisch gestärkt haben, wie viel Mittel ihnen dementsprechend auch zur Verbesserung ihrer Aufrüstung, zur Androhung von Gewalt und eventuell auch zum Durchführen von Kriegen zu Gebote stehen. Das scheint die Wahrheit von Vertrag im internationalen Verhältnis zu sein.
Ja, Krieg ist also doch ein Mittel der Politik. Und wie wir gesehen haben, ist es ja auch tatsächlich der Fall gewesen. Gerade eben neulich im Irak hat die USA einen Krieg geführt. Sie haben ihn angekündigt. Sie haben das Recht, da, also in dem Fall jetzt das Völkerrecht, ein bisschen beiseite gelassen. Der Heinz hat ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass das Recht nur so viel ist, wie das Gewaltverhältnis, das die Staaten untereinander aufgebaut haben. Die USA hat also das Völkerrecht so ein bisschen erstmal beiseite gelassen und hat den Krieg geführt. Sie hat damit dann in der Politik was bewirken wollen. Was war denn jetzt der Zweck und was war denn jetzt die Leistung, die dieser Krieg der USA gegen den Irak gebracht hat?
Ja, vielleicht guckt man da, wegen der Kürze der Zeit, die uns jetzt noch bleibt, etwas schnell, aber vielleicht guckt man erstmal auf die unmittelbaren Ergebnisse, die der Krieg im Irak gezeitigt hat. Und da haben wir ja, also nach dem Urteil Amerikas war ja in Gestalt Saddam Husseins der ganze Staat Irak einer, der anti-amerikanisch, also der sozusagen eine anti-amerikanische Staatsräson hatte, die für die USA nicht mehr hinnehmbar war. Also letztlich nach 12 Jahren oder 13 Sanktionen, Strangulierung durch Embargos, begrenzten Luftkrieg etc. pp. Ist dann jetzt der fällige Schluss gewesen, diese Staatsgewalt dort, diese Staatsräson gehört ausradiert und sozusagen der erste Punkt, Krieg als Mittel der Politik mit unserem Thema auch Gewaltmonopol, ja dann geht man hin und setzt halt ein neues hin. Und zwar eins, das jetzt ganz danach auszurichten ist, welchen Nutzen, welche Bestimmung für diesen Staat will Amerika denn jetzt vor Ort eigentlich dort installieren. Und so sieht es ja auch aus. Denn da wird die herrschende Partei sozusagen, soweit es nötig ist, zerschlagen. Die Führerfiguren werden auf Verhandlungslisten gesetzt und jetzt stellen sie ihr eigenes Personal hin, importieren ihre eigenen Leute, die jetzt eine pro-amerikanische, irakische Staatlichkeit aufbauen wollen und sollen. Und dafür ist dann erstmal das erste Mittel, man setzt sich auf die staatlichen Machtquellen, das ist im Irak das Öl. Man guckt sich die nächsten Führerfiguren aus und jeder politische Wille, der im Lande existiert, wird ganz prinzipiell an diesem Anspruch gemessen, ob er sozusagen für die amerikanische Zweckbestimmung der dortigen Staatsräson taugt oder nicht taugt und wo er sich störend bemerkbar macht, ob in Gestalt von irgendwelchen Großdemonstrationen oder ob man sich der Loyalität der Kurden nicht sicher ist, da wird er halt bekämpft und liquidiert, wenn nötig, oder ins Gefängnis gesteckt. Und so sieht also quasi die Stiftung einer pro-amerikanischen Staatsräson dann dort aus. Alles muss sich messen lassen daran, was will Amerika von diesem Flecken, und sozusagen die Verpflichtung zu einer pro-amerikanischen Loyalität ist das Qualifikationserfordernis für das künftige Regierungspersonal da vor Ort. Und wer sich daran vergeht, der hat halt sozusagen, der muss sich halt mit dem amerikanischen, vom amerikanischen Anspruch her dann wieder ausschalten lassen und hat da nichts zu melden. Und das ist erstmal sozusagen die unmittelbare Leistung, die Krieg als Mittel der US-Politik für einen Nahen Osten unter US-Kontrolle da hergestellt hat.
Amerika hat eine Regierung ausgewechselt.
Ja, also nicht nur eine Regierung, sondern im Prinzip eine ganze Staatsräson da liquidiert und seine dorthin gesetzt.
Ja, es geht ja im Grunde genommen noch ein Stück weiter. Amerika hat ja damit eine neue Art von Weltpolitik eingeleitet. Das ist ja jedem aufgefallen. Es ist vielleicht auch dies gleich am Anfang zu sagen, ja in der Zwischenzeit sehr üblich, auf Amerika zu schimpfen. Anti-Imperialismus ist ja heute ganz groß in Mode, nämlich immer gegen den Imperialismus der anderen. Unsere eigenen Politiker sind ja verdammt gut weggekommen, jedenfalls bei vielen, die Sozialdemokraten und Grünen als die wahren Friedensengel. Nur machen wir uns klar, worin bestand eigentlich der Gegensatz? Amerika sagt, wir sagen jetzt an, wo wir Regimewechsel haben wollen. Für uns ist Krieg Mittel unserer Politik. Was sagen unsere deutschen Politiker? Bei uns ist Krieg auch schon ein paar Mal Mittel unserer Politik gewesen. In diesem Fall würden wir gern, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, noch andere Druckmittel vorher ausprobieren. Nicht gleich Krieg machen und vor allen Dingen, und das scheint aus allen Knopflöchern der Debatte, vor allen Dingen, was passt eigentlich nicht? Amerika erhebt einen Anspruch. Amerika erhebt den Anspruch, wir erscheinen in unserer eigenen Sicht als die einzigen, die als Weltmacht befugt, berechtigt und in der Lage sind, zu sagen, welche Staaten sollen weg und müssen eine neue Regierung kriegen, nämlich eine proamerikanische. Was erscheint eigentlich den Deutschen, den Franzosen, den Russen, die Politik treiben und in der Verantwortung sind, wie man das so schön nennt, daran so unangenehm, dass sie überhaupt nicht gefragt werden? Nicht das Auswechseln von Regierungen. Nein, das nicht. Aber dass sie gar nicht gefragt werden. Jetzt könnte einer sagen, kannst du das mal beweisen? Die Frage, wir Deutschen möchten uns an der Regierung, also als Regierende, daran beteiligen, zu entscheiden, welche Regierungen weg müssen, anderswo. Das merkt man doch unmittelbar an der neuen Rüstungsdoktrin. Die sagen doch, wir werden doch nicht angegriffen. Wir haben eine neue verteidigungspolitische Richtlinie, sagt unser Struck. Da fängt Verteidigung da an, wo wir hinwollen. Wir müssen definieren, wo unsere Interessen sind weltweit. Also, wenn wir jetzt auf den Irakkrieg es beziehen, das Monopol auf Kriegsgewalt in der Welt, so wie die Vereinigten Staaten es als Definitionsmacht festlegen und die anderen auffordern, wir sagen euch, wann Krieg ist und ihr könnt euch, wenn ihr gefragt werdet, dem anschließen. Das war am Irakkrieg das durchgezogene Exempel. Was sagen jetzt die Politiker nachher?
Die USA hat den Krieg nicht nur gewonnen, sondern auch gleichzeitig den Irak aufgeteilt in diese drei berühmten Zonen und hat dann auch zwei europäischen Mächten den Status des, frag mich, heißt es, Lokalgouverneurs gegeben, nämlich unter anderem den Briten und den Polen. Das hat in Europa so eine ganze Menge Wirbel gesorgt. Vielleicht, Andreas, sagst du noch mal ein bisschen was dazu. Wieso haben die, was haben die Amerikaner damit bezweckt? Was war da die Botschaft, die sie hatten?
Gut, die...
Und an wen gingen die dann natürlich auch?
Die Botschaft ist im Grunde genommen eine sehr klare. Sie heißt, wenn Amerika als stärkste Macht sich an der Beseitigung einer Regierung zu schaffen macht, und sie haben ja einiges noch auf ihrer Schurkenliste und diskutieren, was noch auf diese Schurkenliste draufkommt, dann können alle anderen Staaten nicht mehr in der gleichen Weise wie bisher an Entscheidungen über Kriege mitwirken. Das macht Frankreich sehr betroffen, das macht Deutschland sehr betroffen und so weiter. Und einige andere sind auch betroffen, nur sie gehen einen anderen Weg, zum Beispiel Großbritannien. Großbritannien sagt, Einfluss kann man nur dann behalten und gewinnen, wenn man bei den Amerikanern mitmacht. Selbst die Polen sind auf die Idee gekommen, 100 Soldaten zu schicken. Und mitmachen, bedingungslos mitmachen, ist bei ihnen die Hoffnung, dass man dann eine Mitsprache bekommt. Jetzt kann man an den amerikanischen Reaktionen bemerken, so viel Mitsprache räumen sie denen nicht ein. Allerdings jede Menge Aufgaben. Also die Amerikaner ordnen die Welt ein bisschen neu. Bisher gab es als Resultat der letzten 50 Jahre eine andere Weltordnung, die war aber auch sehr stark von den Amerikanern geprägt, ja sogar von ihnen bestimmt. Es war eine Weltordnung, die hieß, wir, die Führungsmacht, ordnen uns die anderen wichtigen marktwirtschaftlich organisierten Staaten zu, als 40 Jahre lang Gegenmacht gegen den sowjetischen Block, gegen den bösen Menschenfeind Kommunismus. Darin sind wir bereit, mit den anderen auch ein Bündnis einzugehen. In diesem Bündnis wird auch abgestimmt. Wir sind sogar bereit, die übrige Welt so mit den anderen zu teilen, wenn man das so nennen will, dass wir sagen, dort konkurrieren wir. Wir passen auf diese Welt auf. Wir führen sogar Kriege gegen Staaten, die abweichen wollen. Manchmal sind es auch CIA-Aktionen gewesen. Und in diesen Staaten kann konkurriert werden. Und was ist bei rausgekommen? Naja, in Europa sind einige mit Hilfe des Mittels der Konkurrenz relativ groß geworden, erheben auch den Anspruch, immer mehr Machtentfaltung und Einfluss auf der Welt zu haben. Und Amerika stellt sich jetzt hin und sagt, nein, wir sind Gewinner des Kalten Krieges, wir sind die einzige Weltmacht, wir bestimmen nur noch allein. Wir schaffen nicht die NATO ab, nein. Aber wir bestehen darauf, die NATO ist das Mittel für uns. Wenn wir ansagen, da wollen wir was, da wird unsere Ordnung geschaffen, dann geht ihr mit, und zwar wenn wir euch auffordern. Wir schaffen auch nicht die UNO ab. Die UNO darf ruhig als unser Mittel weiter existieren. In so einer Art und Weise machen sie klar, dass aus ihrer Macht die alte Weltordnung, die so erfreulich ja nicht war, sondern Millionen von Opfern hatte, in Hunger und Elend und sonst wie, dass diese alte Weltordnung ihr Produkt war, auf ihrer Macht beruhte, dass die anderen sich darin gern beteiligt haben, dass sie auch all diese unerfreulichen Konsequenzen dieser Weltordnung gern als ihr Mittel benutzt haben, um daraus ihre Stärke zu beziehen. Und diese Mitweltordner, die haben in der Zwischenzeit mindestens sehr, sehr anspruchsvolle Ansprüche.
Wollte ich gerade sagen, so wie du es gerade geschildert hast, kommen jetzt die Europäer sehr, sehr schlecht weg bei der neuen Weltordnung, die die Amerikaner hier einrichten. Sie sind nämlich maximal noch Mitläufer. Eigentlich dürfen sie nur abnicken. Eigentlich dürfen sie sich nur von den USA die Aufgaben abholen, die die USA für sie vorgesehen hat. Muss ich jetzt eine Träne den Europäern nachweilen, weil sie so schlecht wegkommen bei der neuen Weltordnung?
Ja, sagen wir, die europäischen Staaten und die Europäer, wir sind ja eigentlich nur das Material von ihnen. Das sollten wir vielleicht immer mal wieder betonen. Also die Europäer, die regieren in ihren Hauptstädten. Nein, denen brauchst du keine Träne nachweinen. Die haben allerdings ein Problem. Sie haben das Problem, dass sie Ansprüche haben, nämlich den Anspruch, wer passt eigentlich auf der Welt auf die anderen Staaten auf? Kann ich da auch mitbestimmen? Sie haben Ansprüche, die sie sogar begründen daraus, sie seien ja auch ziemlich große militärische Mächte, müsste man nicht auf sie hören. Zumindest wirtschaftlich seien sie doch so große, dass sie bei Kriegen mitbestimmen dürften. Und die werden von den Amerikanern ganz übel behandelt, wenn sie beim Krieg nicht einfach mitspielen. Naja, und jetzt sollte man sich die Frage stellen, soll ich da dem armen Fischer, dem armen Schröder die Daumen drücken, dass er bei Kriegen wieder eine größere Rolle spielen darf? Oder möchte ich die Entscheidung treffen, ich bin gar nicht für Kriege? Da werden anderswo Leute umgebracht durch Menschen, die sich dafür hergeben müssen. Dann bin ich aber gegen Kriege, dann drücke ich nicht dem Schröder die Daumen, dass er bei Kriegen wieder mehr mitspielen darf.
Was sind denn jetzt die Schlüsse, die Europäer daraus ziehen, dass sie noch gar nicht so weit sind, wie sie eigentlich gerne wären?
Ja, es gibt ja gar nicht mehr die Europäer. Es gibt Deutschland, Frankreich als sehr wesentliche Mächte in der EU, die sich ja mit Belgien und Luxemburg letztens getroffen haben, um zu sagen, es gibt eine klare Aussage. Europa muss aufgerüstet werden, stärker werden, eine eigenständige Militärmacht entwickeln, die irgendwann einmal so wichtig ist, dass die Vereinigten Staaten an ihr nicht vorbeigehen können, sodass wir in Kriegsfragen entscheidende Mitsprache haben. Dieser sogenannte Pralinengipfel in Brüssel, so hat man den ja genannt, weil er aus der Hauptstadt der Pralinen Brüssel eben kam, war der Versuch unserer wegen ihrer Friedensliebe so falsch beklatschten Politiker zu sagen, was braucht man heutzutage? Man braucht mehr militärische Gewalt. Man braucht effektivere militärische Gewalt. Man braucht Interventionsgewalt. Nur dann kann unsere Politik überhaupt ernst genommen werden von den Vereinigten Staaten. Ist doch auch eine schöne Klarstellung über das Verhältnis von Politik und Gewalt, oder?
Ja, Andreas, jetzt nochmal ganz direkt gefragt. Du bist kein Freund von Nationalstaaten, weil die gewalttätig sind. Bist du denn ein Freund von so einem supranationalen Gebilde wie Europa?
Ach, der Zusammenschluss von schlechten Staaten macht eine Sache ja auch nicht schlechter. Staaten überhaupt, das war ja auch nicht besser. Wir hatten ja heute das Thema, wenn schon so viel Gewalt nach innen nötig ist, dass man Ordnung hält, dass Armut und Reichtum aufeinander passt, dann gefällt mir ein Staat deshalb schon nicht, weil er überhaupt so viel Gewaltbedarf nach innen hat, um die Leute einzuordnen, sie dazu anzuhalten. Du bist Arbeitsloser, das muss so sein, lieber Freund. Es kommt bei uns auf Reichtum an, nicht auf deinen, sondern auf Unternehmerreichtum. Dafür braucht es viel Gewalt. Es gibt bei uns jede Menge nützliche Dinge. Nehmen darf man sich's nicht, produzieren darf man es auch nicht, obwohl fürs Produzieren von allerlei nützlichen Dingen genügend Zeug da wäre. Schon wieder braucht's Gewalt. Jetzt brauchen diese Staaten auch noch Ausland. Ausland zur Benutzung. Da nehmen sie ihre eigenen Leute für her, damit sie Einfluss im Ausland gewinnen. Und andere Herrenländer und deren Leute müssen schon wieder dafür gerade stehen. Nein, da bin ich ganz gegen Grenzen. Da wäre ich dafür, die Leute sollen diese staatliche Getue lassen. Und dann soll mit einmal das ganze Hässliche dadurch verschwinden, dass sich ein paar von diesen anspruchsvollen staatlichen Gewalten zusammenschließen und sagen, wir wollen mal so groß werden wie die Größten. Merkt man daran nicht, dass der Anspruch, den sie haben, die Maßstäbe, die sie anlegen, keine anderen sind als die Vereinigten Staaten, die man dann etwas naserümpfend betrachten soll, nämlich, dass sie Monopolansprüche auf Beherrschung von Weltgegenden und Menschen erheben, dass sie den Einsatz von überlegener Gewalt als grundsätzliches Mittel ihres Gestalten des Globus immerzu einsetzen, dass sie das Beherrschen von Reichtum, aus dem Macht wird und aus dem Ohnmacht anderer werden soll und deren Armut sollen die dann selber verwalten. Dass sie so etwas im Sinn haben und dann soll man sagen, na hoffentlich wird Europa bald mal eine Friedensmacht, die sich dann selber aufrüsten kann. Also nein.
Ja, das sieht also alles gar nicht so rosig aus, was die USA jetzt hier vorhaben, beziehungsweise was die Europäer hier vorhaben. Die Europäer sind ja noch gar nicht so richtig weit, sind ja ein bisschen auf dem falschen Fuß, auf dem kalten Fuß erwischt worden. Aber die USA, die sind eben so weit, haben den Krieg geführt, haben also demonstriert, dass sie in der Welt beim Ordnen die Nummer eins sind. Jetzt meine Frage an dich, Heinz, werden die dann nicht auch wirtschaftlich sich jetzt demnächst was rausnehmen auf dem Weltmarkt?
Demnächst ist gut, das tun sie ja bereits. Auch das ist schon was Bemerkenswertes. Ein gewisser wenn ich jetzt Professor an der Uni wäre, dann würde ich mich so ausdrücken, ein gewisser Paradigmenwechsel in der Weltwirtschaft wird schon daherkommen. Wird nicht erst, sondern ist durch den Krieg bereits eingeleitet worden. Wie geht das? Das geht folgendermaßen. Es ist eine Leistung dieses Kriegs, über die hat der Frank sich vorhin ausgelassen, die unmittelbare Leistung des Kriegs ist, die missliebige Staatsgewalt, respektive die Regierung, die dort die Staatsräson verkörpert und die dort das Sagen hat, die wird mit dem Krieg beseitigt. Zack, kick, off, weg damit. Man selber in Gestalt, jetzt buchstäblich von amerikanischen, US-amerikanischen Verwaltern, setzt sich an deren Stelle und sagt, was in diesem Land ab sofort läuft und was nicht läuft. So, zu diesen Leistungen eines Krieges gehört jetzt ja schon gleich, hat man mitgekriegt, dass die USA und das sogar in exemplarischer Absicht die ersten Geschäftsgelegenheiten, die nach diesem Krieg sich wieder ergeben, ihren eigenen Firmen zugeschanzt haben. und zwar gar nicht irgendwie verschämt oder heimlich oder so etwas, sondern ganz bewusst und gewissermaßen mit Pauken und Trompeten. Man kennt ja mittlerweile sogar die Namen der einschlägigen Firmen. Der US-Ölausrüster Halliburton hat nicht bloß die angezündeten Ölquellen wieder gelöscht, sondern ist jetzt auch für die erste Etappe der Ölförderung zuständig. Und der US-Baukonzern Bechtel, hat man erfahren, der ist beauftragt und kann verdienen an der ersten Etappe von den notwendigsten Wiederaufbaumaßnahmen, die da anstehen, nachdem sie alles in Schutt und Asche gelegt haben. Da hat es keine internationale Ausschreibung gegeben. Welche Baufirma macht hier welches Angebot auf Heller und Pfennig? Sondern der Witz war sehr geradlinig. Die USA machen einen Krieg im Irak, beseitigen dort die missliebige Herrschaft, setzen sich selber als Herrscher ein. Und als Konsequenz dieses Krieges, auch als Frucht dieses Krieges, legen die USA fest, wer überhaupt zugelassen wird zum Geschäftemachen. Das ist, um darauf nochmal ein bisschen einzugehen, das ist ein, in Anführungsstrichen, Paradigmenwechsel. Bloß muss ich das gleich in die richtige Dimension rücken. Was da von Seiten der USA gekündigt wird, also diese circa 40 Jahre sogenannter freier Welthandel, an die wir uns gewöhnt haben, gerade als Exportweltmeister Bundesrepublik Deutschland. Damit jetzt niemand auf die Idee kommt, dieser von den Amis jetzt gekündigten wirtschaftlichen Weltordnung groß nachzuweinen, muss man zu der schon auch gleich sagen, auch die, das was wir unter freier Welthandel kennen, und das hat sich dann sogar so seine Institutionen gegeben, wie, was weiß ich, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds und sogar eine Welthandelsorganisation nennen die Staaten, die den Weltmarkt bevölkern, mittlerweile ihr eigen. Also diese ganzen wunderbaren Errungenschaften des liberalen Freihandels oder wie sich das immer schimpft, die waren ihrerseits durchaus bemerkenswert, sich das in Erinnerung zu rufen, die waren ihrerseits ebenfalls das Ergebnis eines strategischen Entschlusses, und zwar wiederum der USA. Die waren ihrerseits das Ergebnis eines Krieges, nämlich des Zweiten Weltkrieges, den die USA ziemlich einseitig als Sieger gegen Deutschland und Japan beendet haben, allerdings unter Bündnispartnerschaft mit der damaligen Sowjetunion. Kaum war der Krieg rum, wo Deutschland und Japan abgeschmettert worden sind in ihrem Begehren, die Machtsphären des damaligen Weltmarktes neu und zu ihren Gunsten aufzuteilen. Kaum war das gewesen, hat sich die USA einen neuen Hauptfeind ausgeguckt. Das war ihr gerade eben verflossener Bündnispartner Sowjetunion. Es ist bemerkenswert, dass es den USA ein Weltkriegsprogramm gegen die Sowjetunion wert gewesen ist, zu sagen, die lassen dort keinen Kapitalismus zu. Das gehört sich geändert. Dafür macht sich die Hauptmacht des Kapitalismus und Weltsiegermacht USA stark, dass das nicht-kapitalistische und sich trotzdem in der Weltpolitik behauptende System des Realsozialismus wegkommt. Vulgo, ein Unrechtssystem soll das gewesen sein. So, und für diesen strategischen Beschluss, der Andreas hat vorhin schon dies und das dazu erklärt, für diesen strategischen Beschluss der USA, der Weltfeind des Kapitalismus, Sowjetunion und ihr Block müssen weg, haben sich die Amis die maßgeblichen, außer ihnen noch vorhandenen maßgeblichen kapitalistischen Staaten angelacht und sich zurecht gemacht, dass sie nicht etwa für diese Weltfront des versammelten Kapitalismus gegen den Realsozialismus ein ewiger Zuschussbetrieb sind, sondern dass sie ihrerseits sich ökonomisch im Sinne kapitalistischen Wachstums berappeln, bekräftigen, dass sie anstatt Zuschussbetrieb ein Beiträger, ein solider, verlässlicher, auch im ökonomischen Sinne solider Beiträger sind dafür, dass der Systemfeind des Weltkapitalismus beseitigt wird. Dieser strategischen Erwägung der USA verdanken wir diesen sogenannten Freihandel. Es hat halt geheißen, damit potenzielle kapitalistische Konkurrenten der USA umgekehrt ganz solide Bündnispartner der USA, nämlich gegen die Sowjetunion, sind und bleiben. Und damit die selber kein Zuschussbetrieb werden, sondern gewissermaßen für sich selber und für die viele Rüstung, die von ihnen verlangt worden war, aufkommen können, dafür muss es dann schon einen freien Zugang zu den Weltmärkten geben. Man merkt, das ist offensichtlich in dem Laden überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass Staaten sich wechselseitig so ohne weiteres Zugang zu ihren kapitalistischen Wirtschaftssphären einräumen. Die USA haben das durchgesetzt, betrieben und beaufsichtigt. Das war der freie Welthandel. Die USA dachten auch, sie sind auf dem Bereich Kapitalismus so konkurrenzlos gut drauf, dass sie sich das gut leisten können. Auf dem letzteren Sektor haben sie sich ein klein wenig getäuscht. Ich erwähne nur ganz beiläufig das Projekt Euro. Also damit meine ich diese Währung, die sich die versammelten europäischen Nationen zugelegt haben. Das ist ja ein Projekt, das geboren worden ist mit der Absicht, dem Weltgeld Dollar Konkurrenz zu machen. So, damit macht der Ami mit diesem Zustand von Weltwirtschaft und von politisch betreutem Weltmarkt, mit dem macht der Ami jetzt offensichtlich Schluss. Er sagt, dass ein Staat von mir als souverän anerkannt ist, dass der seinerseits sich zu Kapitalismus und freiem Welthandel bekennt, das ist schon die genügende Voraussetzung dafür, dass er dann auch freien Zugang zu den Weltmärkten hat. Diese Periode soll offensichtlich rum sein. Die USA haben ein neues Kriterium für das Betreten des von ihnen beaufsichtigten Weltmarkts in die Wege geleitet. Und ganz exemplarisch ziehen sie das durch an dem Kriegsgebiet, zu dem sie den Irak gemacht haben. Die politische Zuteilung, und die ist in dem Beispielsfall gleich die Frucht eines Krieges, die politische Zuteilung durch die USA eröffnet oder verwehrt überhaupt Geschäftsgelegenheiten, sodass offensichtlich so etwas im Raume steht, dass das politische Wohlwollen, was Staaten wie Deutschland, Frankreich oder andersrum Britannien, Spanien oder Polen Ami-Kriegsprojekten entgegenbringt, die erste und entscheidende Zugangsvoraussetzung für Geschäfte machen ist.
Vielen Dank, Heinz. Das war jetzt mal ganz deutlich sozusagen die Leistung, die der Krieg für die USA hat, nämlich der Neuzugang zum Weltmarkt. Der wird jetzt bestimmt von den USA, indem sie von den Staaten nämlich abverlangt. Ja, erstmal gucken, was die USA sagt. Leute, das war schon wieder Index heute. Ich bedanke mich beim Zuhören. Fürs Zuhören bei euch da draußen. Hier im Studio saßen Roman Wortreich, Andreas Locke, Frank Lammers und Heinz Schöller. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am 9. Juni.